das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Donald Trump ist entlastet. Der Sonderermittler in Washington hat keine Beweise, dass der US-Präsident mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hätte im Wahlkampf 2016. Das ist die Kernerkenntnis, die der Justizminister am Abend in Washington veröffentlicht hat. Der komplette Bericht von Robert Mueller ist noch unter Verschluss. Wir wissen also zu wenig über belastendes und entlastendes Material, nur dass Mueller wohl beides gefunden hat. Vor allem, was mögliche Versuche des Präsidenten angeht, die Ermittlungen zu behindern. Da war was. Aber zu wenig für eine Anklage, doch zu viel für eine umfassende Entlastung. Jan-Philipp Burgert berichtet.
Kurz bevor Präsident Trump aus seinem Wochenenddomizil in Florida nach Washington zurückfliegt, kommentiert er den Bericht von Sonderermittler Mueller.
It was just announced. There was no collusion with Russia.
Es wurde gerade erklärt, dass es keine geheimen Absprachen mit Russland gab. Das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Es gab keine Justizbehinderung und was auch immer. Es war eine komplette und totale Entlastung.
It was a complete and total exoneration.
Es ist eine Schande, dass unser Land dies durchmachen musste. Um ehrlich zu sein, ist es eine Schande, dass ihr Präsident da durchgehen musste. Fast 2 Jahre lang hatte Sonderermittler Mueller untersucht, ob es im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben hatte. Verdacht erweckt hatte etwa ein Treffen im New Yorker Trump Tower von Trumps Sohn, seinem Wahlkampfchef Manafort und seinem Schwiegersohn mit einer russischen Anwältin, die belastendes Material über Hillary Clinton anbot. Im Zuge von Mallers Ermittlungen waren 34 Personen angeklagt worden. 5 davon wurden zu Haftstrafen verurteilt, darunter Manafort und Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen. Allerdings wurden sie vor allem wegen Falschaussagen und Finanzdelikten verurteilt. Laut Justizminister Barr kommt Sonderermittler Mueller zu dem Ergebnis, dass keine Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam eine Verschwörung mit Russland eingegangen sind. Mueller empfiehlt keine weiteren Anklagen.
Tja, Jan-Philipp Burgert in Washington. Ist Donald Trump damit aus dem Schneider?
Nein, also ganz so entlastet, wie der Präsident sich selbst darstellt, ist er definitiv nicht. Der Mueller-Report enthält für ihn eine gute, aber auch eine besorgniserregende Nachricht. Positiv für den Präsidenten ist tatsächlich, dass Mueller zu dem Ergebnis kommt, dass es keine geheimen Absprachen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland gab. Allerdings schreibt Mueller auch ausdrücklich, dass er zwar nicht feststelle, dass Trump eine Straftat begangen habe, er entlastet ihn aber auch ausdrücklich nicht. Es steht also weiterhin die Frage im Raum, ob Trump bei der Aufklärung der sogenannten Russland-Affäre die Justiz behindert hat.
Das heißt, mit dem heutigen Tag ist die Russland-Affäre auch noch nicht ganz beendet.
Genau, der Sonderermittler hat zwar jetzt seine Arbeit offiziell abgeschlossen, aber die politische Auseinandersetzung darüber, die nimmt jetzt sogar noch weiter Fahrt auf. Die Demokraten, die haben bereits angekündigt, Justizminister Barr vor den Kongress vorladen zu wollen. Der hat ja heute diese Zusammenfassung des Mueller-Reports präsentiert und die Demokraten sehen darin, ich zitiere das wörtlich, besorgniserregende Unstimmigkeiten. Sie wollen also Barr jetzt noch einmal selbst befragen vor dem Kongress und sämtliche Demokraten betonen auch in ihren Statements, dass Mueller Trump eben nicht vollständig exkulpiert, nicht vollständig entlastet habe, wie er das selbst sieht. Die Bedeutungshoheit, der Kampf über die Deutungshoheit des sogenannten Mueller-Reports ist also voll entbrannt.
Danke, Jan-Philipp Burgert, für die ersten Reaktionen aus Washington. Hustad Vika ist wohl das gefährlichste Gebiet vor Norwegen für Seefahrer schon seit Jahrhunderten. Ein wahrer Schiffsfriedhof zwischen Untiefen und Felsen. Ausgerechnet hier sind gestern die Maschinen des Kreuzfahrtschiffes Viking Sky ausgefallen. Ausgerechnet bei einem Sturm mit Spitzentempo 70. Und plötzlich waren mehr als 1300 Menschen in Lebensgefahr. Die See hat sich inzwischen etwas beruhigt. Die Seelen sind noch aufgewühlt. Christian Stichler.
Die Viking Sky am Nachmittag im norwegischen Midfjord. Die Passagiere sind wieder in Sicherheit. Auch am Tag nach dem Notruf des norwegischen Kreuzfahrtschiffes verbreiten sich die Bilder von der beinahe Katastrophe weiter in den sozialen Netzwerken. Dieses Video von Alexis Shepard, einer Buchautorin aus den USA, wird allein auf Twitter bis zum Abend fast 7 Millionen Mal angesehen. Es zeigt das Ausmaß der Zerstörung an Bord. 20 Menschen werden verletzt, 3 von ihnen schwer. Von dem US-Amerikaner Ryan Flynn stammen diese Bilder. Er wird heute am frühen Morgen mit dem Helikopter gerettet. Hier filmt er, wie sein 83-jähriger Vater mit der Seilwinde vom Schiff geholt wird. Fast alle Passagiere loben hinterher den vorbildlichen und schnellen Rettungseinsatz an Bord. Die haben einen ausgezeichneten Job gemacht. Meine Frau und ich wurden in der ersten Gruppe mit dem Helikopter von Bord geholt. Das war ein sehr erfolgreiches Abenteuer für uns. Aber es gibt auch kritische Stimmen. In der Online-Ausgabe dieser norwegischen Zeitung fragt der ehemalige Kapitän eines Seenotkreuzers, warum die Viking Sky bei dem stürmischen Wetter überhaupt auf der gefährlichen Route unterwegs gewesen sei. Der Chef und Gründer der Reederei Ocean Cruises äußert sich heute nur allgemein zu der Havarie. Für die Passagiere war es ein Schock. Aber ich denke, sie erkennen an, wie gut die lokalen Behörden, mehrere hundert Helfer und die Crew der Viking dieses Ereignis gehandelt haben. Die Hurtigrouten, deren Schiff Finnmarken am Nachmittag die Viking Sky passiert, hat gestern anders entschieden. Sie ließ wegen des schweren Sturms zwei ihrer Schiffe länger im Hafen, um die gefährliche Passage bei Hustadvika erst heute Morgen durchfahren zu müssen. Hat der Kapitän der Viking Sky also richtig entschieden, als er mit fast 1400 Menschen an Bord trotz des Sturms unterwegs war? Das soll nun untersucht werden. Der Zeitplan für die Viking Sky war jedenfalls eng. Am Dienstag hätte das nicht einmal 2 Jahre alte Schiff in London sein sollen. Nun geht die Reise schon hier in Molde zu Ende.
Nach Deutschland und zu einer Organisation, deren Name schon immer Programm war. Attac attackiert schon lange einen Finanzkapitalismus, der zum Himmel stinke. Reichtum sei wie Mist, der nur gut verteilt das Land zum Blühen bringe. Deshalb hat das Netzwerk zum Beispiel vor 6 Jahren diesen Haufen vor die Tür des Parlaments gekippt oder demonstrierte bei vielen Gipfeln gegen die Globalisierung. Solcher Aktionismus riecht der Steuerjustiz zu sehr nach politischer Agitation. Letzten Monat hat der Bundesfinanzhof Attac die Gemeinnützigkeit aberkannt. Ein Urteil, das nun auch andere Vereine beunruhigt, die das Etikett gemeinnützig zum Leben brauchen. Der Steuervergünstigungen wegen, für sich selbst und für ihre Spender. Bleibt die Frage, ab wann ist ein Verein zu politisch fürs Gemeinwohl? Christine Becker und Arndt Henze berichten.
Junggesellenvereine sind gemeinnützig. Schützen- und Reitervereine ebenso und Karnevalsvereine natürlich auch. Demonstrationen gelten nicht als gemeinnützig. Und wenn Organisationen wie Campact dazu aufrufen, riskieren sie ihre Gemeinnützigkeit. Nach dem Attac-Urteil stellt deshalb auch Campact, das sich vor allem mit Online-Petitionen in politische Debatten einmischt, vorsorglich keine Spendenquittungen mehr aus.
Wir als Campact können uns das leisten, dass wir uns davon nicht einschüchtern lassen, weil wir hunderttausende Kleinspenderinnen und Kleinspender haben, die uns finanziell unterstützen. Aber andere Organisationen, die beispielsweise von Stiftungsgeldern abhängig sind, die stehen jetzt vor der Entscheidung, entweder den Schwanz einzuziehen und sich politisch zurückzuhalten, oder es wird für sie richtig existenzbedrohend.
Die AfD sieht kein Problem, im Gegenteil.
Ja, zu Recht ist da Unruhe. Ich meine, sehr viele Vereine, gemeinnützige Vereine, haben sich ja so zu Propagandaabteilungen von politischen Richtungen entwickelt. Und das soll nicht sein. Gemeinnützigkeit heißt, ich bin uneigennützig tätig im Bereich der Bildung, und zwar im Bereich der offenen Bildung.
Aber wo ist die Grenze? Darf Amnesty International noch vor Botschaften für politische Gefangene demonstrieren oder einen Stopp von Rüstungsexporten fordern? Was ist mit der Umwelthilfe oder den Aktionen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz? Auch deren Gemeinnützigkeit wurde immer wieder in Frage gestellt. Auf der anderen Seite sind rechte Vereine im Umfeld von Burschenschaften ebenfalls als gemeinnützig anerkannt.
Und am Ende obliegt es ja auch immer der Finanzverwaltung oder unseren Gerichten, darüber zu entscheiden, ob es hier um Gemeinnützigkeit geht oder eben auch nicht. Ich bin im Übrigen davon überzeugt, dass es auch andere Organisationen gibt, die jetzt genauso wie Campact oder Attac vor der Herausforderung stehen, sich andere Finanzierungsquellen suchen zu müssen.
In der SPD allerdings gibt es Zweifel, dass die Kriterien für Gemeinnützigkeit noch zeitgemäß sind. Und die Grünen finden, dass zivilgesellschaftliche Organisationen benachteiligt werden, etwa im Vergleich zur Wirtschaft.
Die Unternehmen können ihre Lobbyarbeit absetzen. Auf der anderen Seite wird es für die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die kontrollieren sollen, immer schwieriger gemacht. Insofern finde ich, muss man sich auch nochmal anschauen, die Förderkriterien, ob es da nicht Änderungsbedarf gibt.
Bis dahin jedoch bleibt politisches Engagement ein Problem für die Gemeinnützigkeit.
Im Streit über den Brexit verliert Großbritanniens Premierministerin May angeblich den Rückhalt in den eigenen Reihen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer.
Namentlich nicht genannte Kabinettsmitglieder sollen den Rücktritt Mays verlangen, schreibt die Sunday Times. Eine Regierungssprecherin wies das als Spekulation zurück. May und andere konservative Politiker kamen am Nachmittag auf dem Landsitz Chequers zu einer Krisensitzung zusammen. Morgen Abend wollen die britischen Abgeordneten über das weitere Vorgehen im Brexit-Streit debattieren. Bei der ersten Parlamentswahl in Thailand seit dem Militärputsch vor knapp 5 Jahren zeichnet sich eine Überraschung ab. Nach Auszählung von mehr als 90% der Stimmen liegen laut Wahlkommission die regierenden Militärs vor der größten Oppositionspartei. Der frühere General Prayut, der seit dem Putsch an der Macht ist, könnte demnach im Amt bleiben. Nach Zyklon Idai warten in den südostafrikanischen Katastrophengebieten noch immer hunderttausende Menschen auf Hilfe. Neue Regenfälle und zerstörte Straßen erschweren die Versorgung. Zudem wird befürchtet, dass sich die Cholera ausbreiten könnte. Der Wirbelsturm hatte vor 10 Tagen Mosambik, Simbabwe und Malawi getroffen und bislang mehr als 600 Todesopfer gefordert. Mindestens 600.000 Menschen verloren laut UN ihre Bleibe. Angesichts einer Häufung von Masernfällen prüft die Koalition eine Impfpflicht für Kinder gegen die Virusinfektion. SPD-Fraktionsvize Lauterbach sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sei darüber mit Gesundheitsminister Spahn im Gespräch. Spahns Sprecher erklärte, man sei besorgt über die steigende Zahl der Maserninfektionen. Mediziner warnen vor möglichen tödlichen Spätfolgen einer Masernerkrankung. In der Bundesregierung wird über Forderungen aus Brüssel diskutiert, das Düngerecht zu verschärfen. Umweltministerin Schulze von der SPD fordert zügige Nachbesserungen, um die Nitratbelastung, also die Versalzung des Grundwassers, zu senken. Agrarministerin Klöckner erklärte Gesprächsbereitschaft. Die CDU-Politikerin äußerte auf Twitter zugleich Verständnis für die Bauern, Grundwasserschutz müsse praktikabel sein. In Duisburg ist ein Hochhaus aus den 70er Jahren gesprengt worden. 2500 Menschen mussten aus Sicherheitsgründen das Gebiet um das Gebäude verlassen. Das als Weißer Riese bekannte Hochhaus fiel nach der kontrollierten Sprengung zu einem riesigen Trümmerhaufen zusammen. Der Abriss ist eine von mehreren Maßnahmen, um den Stadtteil Hochheide aufzuwerten.
Jeden Tag sterben Menschen auf der Flucht übers Mittelmeer. Das ist traurige Gewissheit und tausendfach dokumentiert. Niemand aber hat anscheinend exakt registriert, wie viele in Europa gestorben sind auf der Flucht. Im Jahr 2015 vor allem haben zigtausende sich durchgeschlagen auf der Balkanroute über Nordmazedonien und Serbien bis nach Österreich. Nicht alle haben es geschafft. Viele sind spurlos verschwunden. Mindestens 170, und das sind nur die nachgewiesenen Fälle, sind ums Leben gekommen, unterkühlt, erschöpft oder von Zügen überrollt. Keine Behörde in Europa fühlt sich zuständig für diese Toten. Deshalb wissen viele Familien bis heute nichts von ihrem Schicksal. Es sei denn, sie machen sich selbst auf die Suche. Unser Reporter Darko Jakovlevic hat sie begleitet.
Die Balkanroute, April 2015. 14 Flüchtlinge überrollt von einem Zug in der Nacht. Ihre Identität unbekannt. Ermittlungen werden schnell eingestellt. Überlebt hat das Unglück der 19-jährige Afghane Mahdi Mohebi. Er schafft es im gleichen Jahr nach Deutschland. Jetzt kehrt er zurück nach Nordmazedonien, wo das Zugunglück geschah und er zum letzten Mal seinen Bruder sah. Wurde der verletzt oder getötet? Mahdi will zum nordmazedonischen Roten Kreuz. Auch andere Familien sind aus Deutschland angereist, auf der Suche nach ihren vermissten Kindern. Ein Übersetzer begleitet sie. Beim Deutschen Roten Kreuz hatten sie Suchanträge gestellt, schon 2015. Also aus Deutschland haben wir hier in Mazedonien nichts bekommen, gar nichts, keine konkrete Suchanfrage, weder von Ihnen noch von jemand anderen. Wie kann das sein, dass das Rote Kreuz, dass internationale Hilfsorganisationen untereinander nicht kommunizieren? Ihre einzige Hoffnung seit mehr als 3 Jahren geplatzt. Dabei hatten sie doch in München beim Roten Kreuz angefragt.
Wir haben die Suchanfragen der drei betroffenen Familien erhalten und wir haben diese Anfragen weitergeleitet.
Die E-Mails an Valentina Koleska, die Zuständige vom Roten Kreuz in Nordmazedonien, liegen vor. Abgeschickt am 13.10.2015. Doch Valentina Koleska hat keine Suche veranlasst. Ich kann Ihnen in diesem Augenblick nichts sagen. Hören Sie auf, ich will nichts sagen. Die Suche geht weiter. Überraschend können die Angehörigen zur nordmazedonischen Polizei kommen. Der Kommissar will unerkannt bleiben, legt die Fotos vom Zugunglück 2015 vor. Dieser Jugendliche aus Münster erkennt seinen Bruder sofort. Auch Madis Bruder ist tot. Die Bilder sind erschütternd. So schwierig es auch ist, diese schrecklichen Fotos zu sehen, doch jetzt ist es, denke ich, gut für mich. All die Jahre nichts zu wissen, das geht nicht. Das ist viel schwieriger, als zu wissen, was wirklich passiert ist. Diese Gewissheit hat ihnen nur ihre eigene Suche auf der Balkanroute gebracht.
Tote auf der Balkanroute, die gesamte Story im ersten Morgen direkt nach den Tagesthemen. Und diese Tagesthemen können nicht enden ohne einen Blick auf das Qualifikationsspiel der Nationalelf gegen Holland. Die erste harte Prüfung für Joachim Löw nach dem Umbruch. Und was für eine. Bernd Schmelzer.
Der Bundestrainer hat allen Grund zum Jubeln. Denn was Joachim Löws Mannschaft in Amsterdam zeigt, ist sehr erfreulich. Während die Niederländer von Anfang an kein Rezept gegen die sehr kompakt auftretende DFB-Auswahl finden, geht die völlig verdient in Führung. Sané nach 15 Minuten. Mit hoher Geschwindigkeit die Gastgeber unter Druck setzen. Der Plan geht auf. Mitte der ersten Halbzeit hat Deutschland dann Probleme. Und nun rückt Kapitän Manuel Neuer in den Mittelpunkt. Zweimal hält er mit super Reflexen, zweimal gegen Babel, das Ganze innerhalb von nur 120 Sekunden. Doch in der Folge bekommt die deutsche Mannschaft wieder die Kontrolle über die Partie zurück. Angetrieben von Serge Gnabry, der mit einem Traumtor auf 2:0 erhöht. Das ist gleichzeitig der Pausenstand in Amsterdam. Löws Taktik mit Dreierkette und nur zwei Spitzen ist aufgegangen. Nach dem Seitenwechsel erhöhen die Gastgeber den Druck. Mit Erfolg. De Ligt, sein erstes Länderspieltor, 48. Minute. Und nun ist es ein völlig anderes Spiel, die Niederländer nicht mehr wiederzuerkennen. Auf der anderen Seite hat das deutsche Team Probleme, seinen Rhythmus zu finden. Auch die Defensive ist nicht mehr so stabil wie in den ersten 45 Minuten. Depay gleicht aus. Die Entscheidung zugunsten der DFB-Elf fällt in der 90. Minute. Reus auf Schulz, der mit dem insgesamt dritten Torschuss in der zweiten Halbzeit. Dann ist der Auswärtssieg perfekt. Gleichzeitig ist das der erste deutsche Erfolg in den Niederlanden seit 1996. Ein Traumstart in die EM-Qualifikation.
So, nächste Woche um diese Zeit ist schon Montag. Dann ist nämlich schon wieder Sommerzeit. Worauf sollen wir uns also bis dahin einstellen, Sven Plöger, mit angezogener Jacke?
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass keiner gesehen hat, dass der Kragen hochstand. Ich habe ihn jetzt aber runtergeklappt und dieses Runterklappen zeigt, danach wird es auch wieder wärmer. Also dann kann man die Kragen, die man erstmal hochklappt, wieder runterklappen. Was haben wir für eine Wetterlage? Man sieht das auf dem 15-Tage-Trend. Es wird richtig kalt Anfang dieser Woche. Und dann, das ist der 15-Tage-Trend für Weimar, geht's wieder bergauf. Und jetzt gucken wir mal auf das große Tief hier draußen bei Island. Das sieht hier aus, die Bewölkung, wie so ein Streuselkuchen. Das sind Schauer. Und die ziehen geradewegs zum morgigen Wochenbeginn also zu uns rein. Und schon am Vormittag haben wir dann eine wilde Mixtur, vor allen Dingen in der Nordhälfte zunächst mal, aus Graupelgewittern, aus kräftigen Schauern mit Schnee, teilweise runter bis 300 Meter, da wo die Berge höher sind. Auch am Alpenrand anfangs noch ein bisschen Niederschlag, dann weitere Schauer, die sich in die Mitte verlagern. Nach Nordwesten von der Nordsee wird es deutlich schöner. Temperaturen auf der frischen Seite 7 bis 11 Grad, 4 in den Mittelgebirgen. Und die Aussichten zeigen viele Wolken, ab und zu ein bisschen Sonnenschein, selten Niederschlag und weiterhin kühle Luft. Also erstmal warm anziehen, Karin.
Vielen Dank, Sven. Und damit verabschieden wir uns hier im Ersten. Geht's jetzt kultiviert weiter mit Titel, Thesen, Temperamente. Die Tagesschau meldet sich um 14:50 und wir sind morgen wieder hier für Sie da. Dann sortiert Ingo Zamperoni den Nachrichtentag für Sie. Kommen Sie gut in die Woche.